Ja, ich möchte euch auch, Geschwister, ganz herzlich begrüßen alle. Und wir haben ja das so, ja, jetzt, dass wir uns immer wieder als Brüder abwechseln tun. Und heute ist es so gesehen besonders sichtbar, nicht wahr? Bruder Erich Schmidt ist bei uns und ich darf da sein. Und es ist doch etwas Wertvolles. Ich weiß, dass die Geschwister bei uns beten, für uns hier. Und wir dürfen beten, dass der Segen in Eppingen sei, auch überall sein Volk segnen möchte. Ja, ein Vorrecht der Kinder Gottes. Und ich habe auch Grüße mitgebracht. Unsere Geschwister warten, dass wir Grüße mitgeben. Wir hatten am Mittwoch noch Gottesdienst, ja, Gebetsstunde, und nach dem Gottesdienst kamen immer wieder Geschwister an und grüßt doch die Geschwister in Pforzheim. Herzliche Grüße aus Eppingen. Es ist ein Vorrecht, als Kinder Gottes sich zu versammeln. Der liebe Gott hat es ja so eingeteilt, ja, dass wir einen Gottesdienst haben. Aber das ist etwas Wertvolles, aber vielmehr auch, dass wir seine Kinder sein dürfen und unter der Gnade sind und mit Gott rechnen dürfen. Ja. Wir haben schon gelesen in Psalm 36 von der Güte Gottes. Wie teuer ist deine Güte, Herr? Wie ist Gott so uns Menschen so geneigt, ja, in seiner Liebe und wünscht uns immer das Gute und dass wir auf ihm uns auch verlassen dürfen, auf den treuen, allmächtigen, ewigen Gott. Das sagt uns immer wieder Gottes Wort. Und ich kam auch auf den Gedanken, so zu sprechen, es sind eigentlich so viele Menschen, die unsicher in diesem Leben sind, ja, die leben einfach in Unsicherheit. Und oftmals überschattet auch uns, sage ich mal, als Volk Gottes, weil man geht durch Anfechtungen, durch Prüfungen, durch Versuchungen, ja, durch Leiden. Und dann ist man oft so unsicher, vielleicht, ja. Wie soll das werden und so weiter, ja. Und so möchte ich heute sprechen, ja, so, ja, auch so überschreibenden Gedanken. Finde Sicherheit in Gott. Da ist die Sicherheit, da ist ein Halt. Und da kann ein jeder Mensch finden, diese Sicherheit in Gott, in diesem treuen, allmächtigen, voller Güte und Gnade Gott. Ich lese uns dazu ein altes Wort, auch ein altbekanntes Wort, aus 1. Mose Kapitel 9. 1. Mose Kapitel 9 lese ich uns hier einen Abschnitt, die Verse 9 bis 17. Erste Mose Kapitel 9, Vers 9 habe ich gesagt, ja. Ich lese den 8. auch noch, 8 bis 17. Und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm: Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit eurem Samen nach euch und mit allem lebendigen Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren auf Erden bei euch, von allem, was aus dem Kasten gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden. Und ich richte meinen Bund also mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt soll werden mit dem Wasser der Sintflut, und soll hinfort keine Sintflut mehr kommen, die die Erde verderbe. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich gemacht habe zwischen mir und euch und allen lebendigen Seelen bei euch hinfort ewiglich. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allen lebendigen Seelen in allerlei Fleisch, dass nicht mehr hinfort eine Sintflut komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke allen lebendigen Seelen in allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah: Das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Ein bekanntes Wort, eine bekannte Geschichte, nicht wahr? Aber eine Wahrheit, die da war. Nun ist die Sintflut vorübergegangen, ja? Dieses Schrecken oder dieses Gericht Gottes über den Menschen. Nur Noah mit seiner Familie blieben am Leben durch die Arche. Und wisst ihr, ich muss so denken, auch bei dem, dass Gott sein Gericht über die Erde ließ gehen, merkt man auch hier schon doch die Zuneigung Gottes zu den Menschen. Weil die Erde so verderbt war, ja, verdorben war. Ja, Noah war ja da mit seiner Familie, der gerechte Mann. Und trotzdem könnte Gott doch aufgeben, die Erde. Es heißt hier in Kapitel 8, dass Gott spricht und sagt, dass das Herz des Menschen ist also böse von Jugend auf schon, ja, so geneigt. Und ja, was soll ich noch anfangen? Der Mensch ist in Sünde gefallen, aber nein. Es bekümmerte in seinem Herzen, lesen wir Kapitel 6, und Gott hatte einen Ausweg gefunden wieder und hat wieder einen Anfang gemacht mit Noah und seiner Familie. Und Noah war ein frommer Mann, lesen wir. Und Noah fand Gnade vor Gott. Und mit dieser Familie begann wieder Gott ein neues Geschlecht. Und wenn wir lesen am Anfang des Kapitels, Kapitel 9, dann merken wir ja, dass ähnlich wie Adam und Eva, ja, so gibt Gott wieder so Gesetze und sie sollen sich mehren und ja, durch was sie sich ernähren sollen und so weiter. Ja? Wieder so dieser Anfang. Und wisst ihr, dieses Feierliche, so nach dieser Sintflut, dieses Besondere, sage ich mal, ja, wie es so, wie man das so sagen oder mal es merken auch tut, als Noah jetzt aus dem Kasten ging, ja, aus der Arche mit der Familie und auch die Tiere, die da waren, da lesen wir, dass Noah baute einen Altar, Kapitel 8, ja, Vers 20. Noah aber baute den Herrn einen Altar und nahm von allerlei reinem Vieh und von allerlei reinem Geflügel und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen, denn das Dichten des Menschenherzens ist böse von Jugend auf. Dieses Opfer, dieses Dankopfer Noahs, wisst ihr, diese Atmosphäre, können wir sie uns vorstellen? Bevor Noah in der Arche ging und Spott und Hohn und Verlachen des Noahs, was gibst du an? Hier, Mensch, ist alles trocken und du baust ein Schiff. Wohin? Was soll das werden? Naja, Gott will verderben durch eine Sintflut, eine große Flut, ja, großes Wasser. Märchen, das gibt's doch nicht. Wohin mit sowas? Hohe Berge und so weiter, den ganzen Erdboden. Das ist doch nicht wahr. Und wisst ihr, dieses ganze was da vorher war und jetzt, nichts nicht von dem. Ruhe, Friede, kein Spott, kein Nichts nicht. Und Noah mit seiner Familie in Ehrfurcht vor Gott und bringt dieses Dankopfer. Und nachdem dieses Dankopfer gebracht wurde, hat Gott ihm einige so Gesetze gegeben, wie wir ich schon erwähnt habe, ja. Und danach machte Gott mit Noah und seinen Nachkommen, sagt er, einen Bund. Es soll mir das nicht passieren. Es soll mir nicht sein, dass die Erde durch eine Sintflut sollte verdorben werden. Und dazu setzte er als Zeichen, als Beweis dafür, dass es so wird sein, ich halte mein Wort, will Gott sagen. Und dazu setze ich das Zeichen, den Regenbogen in der Wolke. Das soll das Zeichen sein, den ich gemacht habe, sagt er. Vielleicht war der Regenbogen auch schon vorher als Schöpfung da. Aber nun nimmt ihn Gott als ein Zeichen und sagt, er soll jetzt das Zeichen sein. Und weißt du, als Beweis, dass es keine Sintflut wird kommen. Das bringt der ganzen Menschheit, dem ganzen Fleisch, dem ganzen Erdboden eine Sicherheit. Oder es spricht davon, dass Gott Interesse hat an den Menschen. Dass ihm ist nicht gleichgültig der Mensch, egal wer er ist. Gott lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und wenn es dunkel wird und Gewitter und so, weißt du, und oftmals scheint es, man hört oftmals diese Aussprache, das hat geregnet wie zu Noahs Zeit. Ja? So oftmals dieser Begriff, diese Aussage. Und weißt du, und dann mit einmal, da siehst du diese dunkle Wolken und dann kommt dieser schöne Regenbogen hervor. Und wem hat noch kein Regenbogen nicht erfreut? Denn einen Menschen. Ja? Wie oft greift man nach eine Kamera, ja, und wenn dieser Regenbogen so wunderbar und schön ist, so, weißt du, so besonders so sichtbar, ja, und dann sucht man doch, es doch für sich zu behalten, ein Foto zu machen sogar, ja. Dieser Regenbogen, ein Zeichen für uns, soll es sein, dass Gott treu ist, dass Gott hält sein Wort. Er hält sein Wort. Und wenn, ihr Lieben, will er so viel auch sagen, wenn Angst, wenn Schrecken einer Menschen oder auch uns als Kinder Gottes überrumpelt, ja, was uns auch begegnen mag, was uns auch kommt, ja, und so, wie ich schon erwähnt habe, so durch manche Tiefen wir gehen, ja, und wie es auch kommt, und dann ist es so dunkel, und dann, wenn man so himmelwärts so blicken, soll man doch gedenken, doch sehen diese Güte Gottes. Weißt du, dieser Regenbogen spricht von der Treue und Güte Gottes, dass Gott ist zu uns gut gesonnen. Und das sollte man immer wieder denken daran, ja? Und an der Treue, Güte, an die Macht und auch an seine Zuverlässigkeit. Gott ist überaus zuverlässig. Er hält sein Wort. Und irgendwie dieses Wort ermutigte mich, als ich auch es wieder so neu betrachtet habe, so nachgedacht darüber, bevor ich es hier rüberbringen sollte. Ja? Gott hat es mir irgendwie so wichtig gemacht, dieses Wort, diese Gnade Gottes zu uns Menschen. Hier sieht man auch seine Gnade. Und ist der Noah hat auch erfahren, diese Gnade, und die mit ihm waren, er hat es wahrgenommen, wie Gott so liebevoll gesonnen ist. Und dieses Ganze, aber Noah und seine Familie sind nicht mehr da. Es vergingen Geschlechter, Zeiten änderten sich und so mit allem. Und ja, Gott sagt, das Dichten des Menschenherzens ist böse von Jugend auf und die Sünde nahm wieder zu. Das Herz des Menschen, der Mensch hat ja gesündigt. Und diese Wurzeln, diese verdorbene Natur in dem Herzen des Menschen, die hat sich wieder kundgemacht. Und der Mensch sündigte wieder weiter. Und wie groß die Sünden nicht waren zu Abrahams Zeit, und ja, diese bekannte Geschichte wieder, Sodom und Gomorra, ich erwähne sie hier, ja, und wir sehen, dass Gott diese Städte durch Feuerlast verderben. Aber keine Sintflut mehr über die Erde. Nie mehr. Gott ließ es mir nicht zu. Und so vergingen Geschlechter. Und auch sonst hat Gott immer wieder Gerichte ausgerichtet, hier und da. Auch wenn wir das Volk Israel betrachten, als das auserwählte Volk durch Abraham. Auch hier sehen wir immer wieder abwechselnd Gnade Gottes zu dem Volk Israel und auch seine Gerichte. Er übte es aus. Aber niemals mehr hat man etwas erfahren von einer Sintflut. Ja? Und wir sind heute noch da, als Menschen auf dieser Erde. Ihr Lieben, das spricht doch etwas, dass Gott Interesse hat an uns Menschen. Dass wir ihm nicht gleichgültig sind. Und wenn wir auch Fehler wo begangen haben, als Kinder Gottes, wir sind ihm nicht gleichgültig. Er liebt die Menschen. Das Volk Israel, das war dieses Zeichen der Regenbogen, ja, ein Beweis seiner Treue und dass Gott hält sein Wort. Wisst ihr, und Gott hat auch noch, zum Beispiel, ich sage, das Volk Israel, auch da waren Zeichen. Zum Beispiel die Gesetztafeln, die Gott gab auf dem Berge Sinai, dem Volk Mose und dem Volk Israel. Die Gesetztafeln, die sollten doch erinnern, immer wieder das Volk Israel, dass Gott für sie da ist. Dass Gott an ihnen interessiert ist. Dass sie sollen Acht haben darauf. Ich bin da für euch. Die Stiftshütte. Ja? Hier kommt das Volk und bringt Opfer und betet Gott an, in besondere Weise. Wiederum dieses Begegnen des Menschen mit Gott und dieses Opfer und mit dem Blut zu eingehen und die Besprengung und das alles, die Anbetung, eine Anbetungsstätte, ja, wo Gott sich bekennen tut zu den Menschen. Danach der Tempel. Das kann man auch so nehmen als Zeichen von Gott gegebene, dass Gott an den Menschen interessiert ist. Wenn wir lesen in Kapitel 9, 1. Mose hier, ja, Kapitel 9, Vers 16, gib mal Acht, was er hier sagt. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und den lebendigen Seelen in allem Fleisch, das auf Erden ist. Es scheint so, als ob Gott das für sich gemacht hat, oder? Hier in diesem Vers. Diesen Bund hat Gott gemacht von seiner Seite. Ein Bund ist ja immer so, wenn ein Bund geschieht unter den Menschen, ja, ein Vertrag, ein Bund, ja, so, dann ist es so beidseitig, nicht wahr? Sieht es so aus. Aber hier, was konnte der Mensch an diesen Bund beilegen? Gottes Gnade sieht man hier. Gottes Liebe und Güte. Er macht den Bund und sagt hier, dass ich ihn sei, ansehe und gedenke, hat wohl Gott vergessen von dem, was er gesagt hat. Niemals. Aber weißt du, er will uns noch einen festeren Grund geben, seiner Treue. Und sagt uns, wenn wir vielleicht hin und her werden gerissen und ja, Gott hat gesagt, aber weißt du, dass ich ihm ansehe und ich gedenke daran. Wenn du das nicht willst, anders verstehen, will er sagen. Weißt du, Gott tut so sicher das Feststellen, dass er doch für uns da ist. Nun so, ich sage, Geschlechter vergehen. Und so immer wieder sehen wir, wie Gott mit den Menschen sucht, diese Gemeinschaft zu haben. Ja? Und wie ich schon erwähnt habe, ja, da war dieser Noah, hier dieser neue Beginn und dann Abraham, ja, ein Freund Gottes, wie Gott besonders sich zu ihm bekannt hat, gegeben und so. Und dann dieses große Volk erwählt, das Volk Israel, und mit dem Volk Israel, ja, dieser Ausgang aus Ägypten, weißt du, wie Gott so wunderbar, auf wunderbare Weise das getan hat. Und immer wieder Gott spricht zu den Menschen: Ich bin für euch da. Und wenn auch das Volk Israel waren, nur dieses Volk, so das auserwählte Volk, durch dieses Volk hat Gott geredet zu der ganzen Menschen, zu den Völkern, die um Israel waren. Die sahen, dass Israel hat einen lebendigen Gott, auf den sie sich verlassen. Der ist ganz anders wie der Gott Baals. Und das hat er bewiesen, zum Beispiel zur Zeit Elias, ja? Ganz besonders auf dem Berg Karmel. Und so wisst ihr, so immer wieder Gott redet. Gott spricht und Gott hat Interesse. Aber das Menschenherz, immer wieder, weißt du, Gott, diese vielen Opfer, was gebracht wurden unter dem Volk Israel, das war so, doch, dass Gott vergibt, aber so, weißt du, wirklich eine Veränderung tief in dem Herzen, eine Befreiung, war irgendwie nicht da. Einzelne Menschen waren besonders auserwählt, die Propheten, ja, und so auch Mose zum Beispiel selbst und auch so manche so besonders unter dem Volk Israel. Aber doch, und Gott hat diesen Weg und durch die Propheten, ich komme jetzt auf Christus. Prophezeit, es wird eine Zeit sein. Es wird eine Zeit kommen. Und ich will einen senden, einen Propheten, hat er zu Mose gesagt, ja. Und so einen Messias. Und dann soll es kommen, wirklich, dass der Mensch frei soll werden. Und ihr Lieben, da denken wir an Golgatha wieder, ja. Jesus kam auf diese Erde, ging über diese Erde, musste sterben auf Golgatha. Und irgendwie Golgatha und das Kreuz, es ist so wie dieser Bogen zur Zeit Noahs, ein Zeichen der Güte Gottes zu den Menschen. Und so das Kreuz auf Golgatha. Blickend im Geiste nach Golgatha, zur Zeit Jesu, als Jesus am Kreuze hang, buchstäblich haben die Jünger und das Volk, das da war, angesehen. Leben wir heute im Geiste und da sehen wir die Gnade Gottes, die Vergebung, die Liebe Gottes, die Güte Gottes, ihr Lieben, zu den Menschen. Weißt du, in Römer Kapitel 2, da ist so ein Wort über die Güte Gottes. Und hier sagt Apostel Paulus, Vers 4, sagt er: Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, spricht er den Menschen an, Geduld und Langmütigkeit? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Gottes Güte leitet uns zur Buße. Dass das Gott wohlgesonnen ist zu den Menschen, wohlwollend, liebend zu den Menschen, spricht von seiner Güte zu den Menschen. Er ist uns gut gesonnen und redet durch seinen Geist. Es ist vollbracht, hat Jesus gesagt, und das Erlösungswerk ist vollbracht. Und nun redet er durch seinen Geist zu uns. Das ist die Güte Gottes. Und wenn es in uns klopft, das Herz, und weißt du, es klagt uns an und es liegt eine Last auf dem Herzen auch, dann sollst du wissen, dass das ist die Güte Gottes, die dich leitet zur Buße und redet zu dich: Tu Buße, suche Gott, du findest Frieden mit ihm. Dazu ist er gekommen auf diese Erde. Und dazu ist das Kreuz auf Golgatha als Beweis und Zeichen. Ihr Lieben, so wie der Regenbogen keine Bedeutung hätte ohne die Verheißung Gottes, dass Gott verheißen hat, ich will es nicht mehr tun. Das ist der Kern. Und der Regenbogen ist das Zeichen. So ist das Kreuz auf Golgatha. Es ist das Zeichen. Und ohne das Sterben Jesu am Kreuze hätte es auch keine Bedeutung, das Kreuz. Bis dahin, bevor Jesus am Kreuze gestorben ist, sind ja viele gestorben am Kreuze, die sich aufgelehnt haben gegen die Römer, zum Beispiel Spartacus und die ihm angehören haben. Wie viele wurden gekreuzigt? Aber das hatte irgendwie nicht die Bedeutung. Heute, auch die Bibel spricht vom Kreuz auf Golgatha. Das ist das Zeichen, so wie der Regenbogen der Liebe und des Wohlwollens Gottes zu den Menschen. Wohlwollen, das ist ja gerade die Liebe. Mir ist es irgendwie so geblieben, 2004 hatten wir Bibelkurs in Herford und Bruder Krebs, Friedrich, erwähnte, also er unterrichtete und sprach so über die Liebe und sagte, wie kann man die Liebe so beschreiben oder sagen, was ist Liebe? Und dann sagte er einfach, das Wohlwollen des Nächsten, des Anderen, das ist Liebe. Und das ist es auch so, nicht wahr? Wenn ich lieb, dann bin ich wohlwollend, gesonnen zu den Menschen. Ich will, dass es ihm wohlgehen tut. Und so ist Gott zu uns. Und in seiner Liebe hat er seinen Sohn gesandt auf diese Erde. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle. Ist jemand ausgeschlossen? Niemand. Auf das alle, die an ihn glauben, glaubt doch an ihn, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Glaub doch an die Treue Gottes, haben wir gesungen im Lied, ja? Erkennt doch die Treue unseres Herrn und Gott. Schau an dir die Welten, die er hat gemacht. Er ist treu. Er hält sein Wort. Und wenn du zu ihm kommst und seine Güte dich zur Buße leitet, so sollst du wissen, er ist wohlgesonnen dir. Er liebt dich und er vergibt dir. Dazu ist er gekommen auf Erden. Dazu hat er gesetzt dieses Zeichen. Dazu ist Jesus gestorben am Kreuz und hat sein Blut vergossen. Und nicht so einfach. Er hat musst einen bitteren Tod erleiden. Ihr Lieben. Der Regenbogen. Offenbarung Kapitel 4. Da möchte ich uns ein Wort lesen. Von dieser Gnade Gottes. Offenbarung Kapitel 4. Ich lese uns die Verse 1 bis 4. Hier heißt es so. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, mit mir reden, wie eine Posaune, die sprach, steig her, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Und alsobald war ich im Geist. Und siehe, ein Stuhl war gesetzt im Himmel, und auf dem Stuhl saß einer. Und der da saß, war gleich anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarder. Und ein Regenbogen war um den Stuhl, gleich anzusehen wie ein Smaragd. Und in dem Stuhl waren 24 Stiele, und auf den Stielen saßen 24 Älteste, mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häupten goldene Kronen. Der liebe Gott hat Johannes dieses Vorrecht zuteillast werden, einen Blick zu machen in den Himmel. Und er sieht jetzt einen Stuhl, einen Thron. Und da saß einer auf diesem Thron, sagt er. Und er war anzusehen wie ein Stein Jaspis und Sarder. Jaspis, das ist ein Edelstein, der in verschiedenen Farben so erscheinen tut. So. Ja? In verschiedenen Farben ein Edelstein. Sarder ist wieder ein hellroter Diamant. Eigentlich mal auch Bruder Schmidt schreibt, dass in Erklärung der Offenbarung, dass man kann Gott nicht mit einem Symbol zeigen. Ja? Aber hier, da saß einer, sagt er. Und er war anzusehen, weißt, als der Edelstein Jaspis, weißt du, in so verschiedenen Farben, will er sagen, so erscheinend, und auch dieser Sarder, ja, als ein hellroter Diamant. Nur wie soll man ihm noch wunderbar und schön zeigen, den ewigen, lebendigen Gott, der auf dem Thron saß und um den Thron jetzt ein Regenbogen, sagte. Und er erklärt auch diesen Regenbogen: Smaragd ist ein hellgrüner, glänzender Stein. Eine hellgrüne, glänzende Farbe, so, ja, ist Smaragd. Und so dieser Regenbogen, das war ein Kreis um den Thron Gottes. Eigentlich auch dieser Regenbogen, den wir sehen, wenn es regnen tut, ja, nach dem Regen, und da sind noch die dunklen Wolken, und dann dieser Regenbogen. Es ist eigentlich auch ein Kreis. Wir sehen nur einen Bogen. Wir sehen ihn nicht ganz. Aber das ist auch ein ganzer Bogen. Und so hier wiederum auch gebraucht Gott, um zu zeigen sein Wohlwollen zu den Menschen. Und Bruder Schmidt schreibt auch in Erklärung der Offenbarung: Dieser Regenbogen, es ist ein Symbol des Wohlwollens Gottes zu den Menschen. Weißt du, das umringt den Thron Gottes. Ja? Und dann diese 24 Ältesten auf den Stielen mit goldenen Kronen, dieses Ansehen, ja, und wenn man das so betrachtet, eine Herrlichkeit Gottes. In Hesekiel, Kapitel 1, von Vers 26 können wir uns lesen, ja, da wird auch erwähnt, der Regenbogen, und dabei wird gezeigt, diese Herrlichkeit Gottes. Wie herrlich ist unser ewiger Gott? Warum ist er so herrlich? Was ist so was Herrliches für uns Menschen in den ewigen Gott, der auch der gerechte Gott ist und kann auch Gerichte durchführen und hat das auch getan und tut es auch. Aber er ist ein Gott der Gnade und der Liebe. Johannes Kapitel 1. Wenn wir hier von Anfang lesen, ein bekanntes Wort auch, hier lesen wir so: Evangelium Johannes Kapitel 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist, sagte. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Das Wort Gottes, das war bei Gott, und Gott war das Wort, ja, und nichts ist nicht gemacht, was gemacht ist, ohne das Wort. Und das ist das Leben und das Licht der Menschen, sagt er, ja, dieses wunderbare Wort Gottes. Und das ist, Gott sprach und es geschah, Gott schuf alles, es ist alles durch Gottes Wort. Und das haben wir heute. Wir lesen es heute, jetzt. Und das redet zu uns und das spricht zu uns von der Güte, von der Gnade, von der Treue Gottes, von seiner Liebe, auch von seiner Gerechtigkeit. Und nun, Vers 14 sagt er: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und in den Briefen schreibt Johannes, das, was wir betastet haben und unsere Augen gesehen haben vom Wort des Lebens, ja, und hier sagt er, dieses Wort ist Fleisch geworden. Jesus, Fleisch gewordenes Wort, ist gekommen. Und die Herrlichkeit, die wir gesehen, sagte Johannes, ist die Gnade. Voller Gnade und Wahrheit. Die Gnade und die Wahrheit, das ist dieses Herrliche für uns, ihr Lieben. Die Herrlichkeit Gottes. Der Regenbogen, weißt du, um den Stuhl Gottes. Dass Gott uns wohlwollend gesonnen ist. Hast du schon auch einen Bund gemacht mit Gott? Weißt du das Ergebnis dieses Bundes, wenn man kommt zu Gott und tut Buße und schließt mit ihm einen Bund. Ich will dir dienen, vergib mir nur, aber schenk mir auch diesen Glauben. Und Gott schenkt uns, und es ist auch nichts zu zweifeln, Gott hat es hergestellt, die Erlösung, und dass wir freikennen werden, und hat das Zeichen gesetzt, und Jesus ist gestorben für uns. Weißt du, dass Gott dich liebt auch? Und ihr Lieben, hast du das schon erfahren? Hast du diesen Bund mit ihm gemacht? Wenn nicht, heute ist noch die Gnadenzeit. Heute ist noch offen die Gnadentür. Und ein jeder Mensch hat diesen Zutritt zu ihm. Er ist für jeden Menschen wohlwollend gesonnen. Er will nicht, dass jemand verloren soll werden, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre, sagt der Apostel Petrus. Jedermann soll sich zur Buße kehren. Gott will das nicht. Er will es nicht. Und er sagt, Apostel Petrus, und die Elemente werden von Hitze zerschmelzen. Es wird eine Zeit kommen, die Erde wird vergehen. Aber wir leben noch in dieser Gnadenzeit. Und er sagt, und wenn es doch alles so sein, dann sollst du wissen, Gott will nicht, dass jemand verloren soll werden, sondern dass er jeder soll sich zur Buße kehren und Frieden erfahren. Das ist das Ergebnis des Bundes. Der Friede Gottes, ein Frieden mit Gott, eine Hoffnung der ewigen Seligkeit, auf ewig bei Gott zu sein. Das ist das Zeichen meines Bundes, dass ich in Wort nicht will, das tun mir, sagt er. Und dieses Zeichen des Bundes, dieses Zeichen, das Kreuz auf Golgatha, das ist ein Beweis, ich will das nicht. Lieber Mensch, ich will das nicht, dass du verloren sollst werden. Ich will, dass du dich bekehren sollst, dass du mir dienen sollst. Ich will nicht, wenn du durch Tiefen gehen tust, liebes Kind Gottes, will er sagen, ich will nicht, dass du vielleicht hier zu Schanden sollst gehen und an mir dir enttäuschen sollst und dass du in Zweifel fallen sollst. Nein, das soll nicht sein. Das ist das Zeichen. Dazu bin ich auch gestorben. Ich habe auf mich genommen alle Krankheiten, alles Leiden, alles hat Jesus auf sich genommen. Wir dürfen es zu ihm bringen. Wir dürfen glauben. Wir sollen glauben. Wir dürfen ihm vertrauen. Erkennt doch, sagt er, die Treue unseres Herrn und Hort. Welch eine Zusicherung. Hein? Welch ein sicherer Stand kann Bach bei uns sein. Kann ein jeder Mensch finden. Finde diese Sicherheit in Gott. Ach, wenn es nicht da ist, finde sie doch. Weißt du, Gott setzte einst mal den Bogen und ein Beweis der Treue, ja, und Noah durfte das erfahren, und das dürfen auch wir. Wie viel mehr wir? Wie viel mehr noch wir? Ich denke so oft an seiner Liebe, als Jesus so ausgerufen hat, ja, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Menschen wissen oft nicht, was sie tun. Und weißt du, man kann es oft gar nicht so fassen, wie Gott so den Menschen lieben tut. Und wir als Volk Gottes, als Kinder Gottes, ich bin auch nicht ausgeschlossen, ihr lieben Geschwister, und oft kommt uns so Bange im Herzen, ja, und so Angst und dann oft auch so wie Sorgen. Wie soll es werden? Und wenn es so ist, wie soll es weitergehen? Und es wird so dunkel, so finster um uns, als ob man gar kein Licht nicht sehen tut mehr. Weißt du, so diese Schatten, die kommen über uns, ja, und man ist oftmals so ganz am Verzagen, nicht wahr? Es ist so oftmals in unserem Leben. Und will Gott das haben, dass es so soll sein? Dass wir in diesen Problemen, die uns umgeben, dass wir untergehen sollen? Nein. Und hier spricht er uns. Sieh mal zu uns, sieh mal, ich bin da. So wie zur Zeit Noah, und das spricht auch heute noch zu uns. Auch sein Nachkommen, und das ist ein Beweis bis heute, dass Gott sein Wort hält, ja, dass er treu ist. Und wenn es so ist, dann sollen wir wissen, dass Gott da ist und dass Jesus für mich gestorben ist. Und er ist für mich da. Er ist für seine Kinder da, ihr Lieben. Er ist für uns da. Hebräer Kapitel 12, ja, ermutigt uns hier der Hebräerbriefschreiber und sagt, wir sollen, Vers 2, wir sollen aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher, da er wohl hätte mögen Freude haben, erduldete das Kreuz und achtete der Schande nicht und hat sich gesetzt zu Rechten auf den Stuhl Gottes, sagt er. Gedenket an den, der an solches Widersprechen von den Sünden wieder sich erduldet hat, dass ihr nicht in eurem Mut matt werdet und ablasst. Gedenket doch an ihn. Er will so viel sagen, meinst du, ihm war es leicht, wiewohl er auch Gott war, Gottes Sohn, und er war auch Mensch. Aber meinst du, oftmals geht es so bei Menschen so durch den Sinn, naja, er war ja Gott, ja? Er ist ja dazu gekommen auf diese Erde. Ja, sicher, das habe auch ich gesagt, so sehr beteuert, ja? Aber ihr Lieben, wir müssen auch denken daran, dass er hat Versuchungen gehabt und Anfechtungen. Er erduldete es wieder, dieses Widersprechen von der Sünden, sagte er. Er erduldete, er hatte Geduld und bis zum Tode am Kreuze, sagt Apostel Paulus in Philippa. War er treu, ihr Lieben, und wir sollen aufsehen auf ihn. Und schau doch, sagt er, und lass doch auch nicht. Lass doch deinen Mut nicht sinken und nicht ablassen von ihm, doch an ihm zu halten, ihm vertrauen, ihm zu glauben, ja. Und dass er uns liebt, sagt uns Gott durch den Propheten Jesaja in Kapitel 43 so ein Wort. Und nun spricht der Herr, es spricht hierzu Israel, dem Volk, aber oder Jakob. Aber das nehmen wir auch, kannst du auch persönlich anwenden. Und sieh mal, was er sagt. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob. Er hat dich geschaffen. Er hat dich zu deinem Kinde gemacht. Und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Denn so du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen. Und so du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Eine Zusicherung für das Volk Gottes. Ihr Lieben, Gott spricht uns eine Versicherung an, einen jeden Menschen, dass er kann in Gott Frieden finden und dass Gott treu ist und hält sein Wort. Wir sind oftmals so den Zweifel verfallen, wenn ein Mensch Gott suchen tut, weißt, und ja, der hat es so schnell geschaffen, ich nicht, und dann gibt der Mensch auf, nicht zu aufgeben. Schau doch auf Golgatha, blick doch dahin auf, ja, dass du in deinem Mut nicht matt wirst, dass du nicht aufgibst. Kommet her zu mir, alle, sagt der Mühselige und Beladen, die ihr mühselig und beladen seid. Und das gehört auch zu Kindern Gottes. Oft sind wir so mühselig und beladen durch das, was uns begegnet, tut, was wir im Leben erleben. Und Gott ist da, der treue Gott. Gott, hilfe uns. Und möge dieses Wort uns auch zum Segen sein und uns Mut machen, dass der liebe Gott ist da für uns, der lebendige, ewige Gott, der uns liebt, der wohlwollend gesonnen ist zu mir und zu dir. Gott hilfe uns. Und ihm gebührt auch alle Ehre und Dank. Amen.